gibt eine ganz große Lebenslüge, die sich ganz, ganz viele Menschen ihr ganzes Leben lang erzählen und was es sehr, sehr schwierig für sie macht, durch das Auf und Ab des Lebens zu kommen. Welche genau das ist und vor allem, wie wir damit aufhören können, das möchte ich dir in dieser Episode erzählen. Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Ich darf in meiner Arbeit als Performance Recovery und Schlafcoach mit sehr vielen Menschen arbeiten, die ein hohes Ambitionslevel haben, die in ihrem Leben ja beeindruckende Dinge erreichen, ob es im Businessleben ist, im Kulturbereich, in der Kunst, im Sport, aber auch im Privatleben, die Höchstleistungen täglich bringen. Und viele davon haben auch schon im materiellen, im finanziellen Sinne sehr, sehr viel erreicht. Und trotzdem kann man immer wieder beobachten, nicht bei allen, wir werden auf die Ausnahmen auch eingehen, aber die allermeisten sprinten trotzdem von einem zum nächsten Ziel, als würden sie noch ganz am Anfang stehen. Jim Carrey, der sehr bekannte Hollywood-Schauspieler, hat es mal in einer Laudatio, ich glaube auf der Oscar-Nacht war es, gesagt. Und er sagt, wenn er nachts schläft, dann träumt er davon, einen zweiten Oscar zu bekommen. Er selber hat einen Oscar und es war jetzt spektakulärer dargestellt, als ich es gerade tue. Aber er sagte, wenn er einen zweiten Oscar hat, dann wird er endlich genug sein und sich als genug fühlen. Und das kann man, es hat zu Gelächter geführt im Auditorium da bei dieser Veranstaltung, aber da steckt ziemlich viel Tiefe drin, würde ich sagen, denn es ist ein sehr gängiges Muster, dass wir uns, egal wie erfolgreich wir sind, egal was wir schon erreicht haben, uns immer sagen, wenn es nochmal passiert oder wenn es noch erfolgreicher oder was auch immer die Steigerung davon ist, dann können wir uns sicher sein, dass es kein Glück war. Dann können wir uns sicher sein, dass es wirklich verdient war. Dann können wir zufriedener sein. Dann wird es ruhiger im Leben und dann können wir endlich glücklich sein. Das Problem ist, eine Sache, die viele Menschen, die so getrieben sind und ambitioniert, ich will das gar nicht negativ konnotieren, aber so ehrgeizig sind, dass ihnen eine Sache fehlt im Leben. Die Gewissheit, dass sie genug sind, dass sie gut genug sind, dass sie wertvoll genug sind. Und es gibt eine zweite Analogie oder viele weitere, aber ich weiß nicht, ob ihr diesen Film Cool Runnings kennt. Das ist ein Film aus den, ich habe in Erinnerung, ich war noch ein junger Mensch damals, müssten so 90er Jahre gewesen sein. Da ging es um eine jamaikanische jamaikanisches Bob-Team. Und der Trainer von diesem Team, der sagte da in der englischen Version, a gold medal is a wonderful thing, also eine Goldmedaille ist etwas ganz Wunderbares. But if you're not enough without it, you'll never be enough with it. Also wenn du ohne diese Goldmedaille nicht genug bist, dann wirst du es auch nie mit dieser Goldmedaille sein. Und wenn man das ein paar Mal erlebt, und das geht vielen Menschen so, die von einem Erfolg zum anderen streben und es schaffen und aber immer wieder, wenn sie diesen Erfolg, diesen neuen Peak, diesen Gipfel erklommen haben, fühlen sie nicht die Befriedigung, die Zufriedenheit, die sie sich erwünscht und erhofft haben, sondern ganz oft Leere und Fragezeichen und Enttäuschung. Und das passiert ganz oft wirklich auf dem Höhepunkt von spektakulären Karrieren, dass Menschen in ein tiefes mentales Loch fallen. Viele der Gäste, die ich hier hatte, ich denke an Bas Kast, der so viele Bücher verkauft hat, wie nur ganz wenige deutschsprachige Menschen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich denke an SportlerInnen wie Magdalena Neuner, die 2 Olympia-Goldmedaillen hatte, aber auch viele andere, die im Business-Kontext, Thomas Mittelhoff, der in seiner Hochphase ganz viele Dinge erreicht hat, die ihm aber nichts bedeutet haben. Denn das Ganze basiert auf einer großen Lüge. Eine Lüge, die viele von uns, und ich eingeschlossen, ich werde gleich ein bisschen aus meinem Leben berichten, aber sich immer wieder erzählen. Und diese Lüge ist wie folgt: Wenn ich … erreiche, dann werde ich endlich glücklich und zufrieden sein. Das heißt, dass die eigene Zufriedenheit wird immer an eine Bedingung geknüpft. Denn wir realisieren, dass es im Moment nicht der Fall ist. Und so suchen wir uns irgendeine Erklärung, eine logische Erklärung, warum das nicht so ist, weil eben etwas noch fehlt. Und dieses Punkt, Punkt, Punkt kann ganz viele Ausprägungen haben, je nachdem, wie alt man ist, in welcher Lebensphase man ist, in welcher gesellschaftlichen oder sozialen Bubble man sich befindet. Für Jim Carrey ist es ein zweiter Oscar. Den braucht er, um sich zufrieden und gut genug zu fühlen. Für andere kann es ein sportlicher Erfolg sein. Für Arbeitnehmende kann es ein bestimmter Gehalt oder ein Gehaltssprung sein. Es können so banale Dinge wie ein schnelles Auto, wie eine teure Uhr, wie Schmuck, wie die nächste Beförderung sein, wie einen bestimmten Deal machen, in eine bestimmte Wohnung ziehen, die eine bestimmte Quadratmeterzahl hat, wenn man den Umsatz verdoppelt als Unternehmer oder was auch immer. Es kann eine Handtasche sein. Die Liste ist unendlich, aber ich glaube, die Grundlogik kommt rüber. Es ist einfach, seine Zufriedenheit, sein Glücksempfinden an diese in der Zukunft liegenden Bedingungen zu knüpfen. Denn dann hat man erstmal einen Grund, warum es jetzt nicht der Fall ist. Es ist sehr bequem, es in die Zukunft zu schieben. Und es ist sehr einfach zu glauben, denn viele Menschen machen es so. Wir haben es auch gelernt sozusagen, dass man zielstrebig sein soll, dass man auf etwas hinarbeiten soll. Ich selber habe es auch oft erlebt. Wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, ich habe ja mein Berufsleben in der Unternehmensberatung bei Roland Berger gestartet. Und wenn man da die Probezeit bestanden hat, dann wird man für einen Firmenwagenprogramm freigeschaltet. Und ich hatte lange Zeit als junger Mensch gar kein Auto. Irgendwann durfte ich dann einen knallgelben Fiat Seicento, ist keine Werbung für Fiat, aber einen Fiat 600 fahren, auf den ich zu Studienzeiten sehr, sehr stolz war. Aber als ich mit diesem Wagen dann in die Unternehmensberatung gefahren bin, in die Garage, wo ganz viele Porsche und BMW und Mercedes etc. standen, dann fand ich diesen Wagen auf einmal nicht mehr so cool. Also da schon das Thema soziale Bubble, in der man sich befindet. Es ging sogar so weit, dass mein damaliger Chef mich tatsächlich auch vor versammelter Mannschaft für dieses Auto, ja, man kann sagen, verarscht hat und sagte, dass ich dieses hässliche gelbe Teil nie wieder in unsere Garage fahren soll. So, und unabhängig davon, das war etwas, was ich nicht toll fand, aber es war jetzt nicht maßgeblich entscheidend für meine Entscheidung. Aber sobald ich eben diese Firmenwagenregelung in Anspruch nehmen durfte, habe ich das getan und habe mir damals einen Champagner-grauen SLK, Mercedes SLK bestellt. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr stolz. Denn ich war 24, 25 oder so und bin auf einmal in einem Auto gefahren, was ich früher nie für möglich gehalten hätte. Aber ich habe auch ziemlich schnell gemerkt, es hat, ich würde sagen, 10 Tage, vielleicht 14 Tage gedauert, als ich dann das elektrische Verdeck ein paar Mal hoch und runter gefahren hatte und so und mir ganz toll dabei vorkam. Aber als ich das alles ein paar Mal gemacht hatte, dann hat sich sehr schnell dieser Zustand eingestellt, dass ich noch genau den gleichen Stress habe, genau die gleichen Ängste Montagmorgen, bevor ich in ein Flugzeug steige, um aufs Projekt zu fahren, genau die gleichen privaten Herausforderungen. Es hatte sich definitiv nichts verändert. Und ich empfinde das als einen großen Luxus, dass ich ab und zu schon diese Erfahrung machen durfte, dass eben auch gerade so Statussymbole keinen nachhaltigen Effekt auf zumindest meine persönliche Zufriedenheit hatten. Ich durfte das mit Uhren feststellen, ich durfte das mit bestimmten Gehaltsschritten feststellen. Und ich sage das nicht, um jetzt irgendwie anzugeben oder so, sondern um wirklich zu berichten, dass all diese Dinge immer einen kurzfristig vielleicht euphorisierenden Effekt hatten, aber eben überhaupt keinen Einfluss auf meine persönliche Zufriedenheit, auf mein Glücksempfinden. Und versteht mich nicht falsch, gerade wenn es jetzt um bestimmte Anschaffungen oder auch Einkommenssituationen geht. Es gibt natürlich diese Schwellen, die einen echten Unterschied machen. Und das hängt davon ab, wo man lebt, wie die Lebenshaltungskosten sind, ob man für sich alleine sorgt oder ob man eine Familie hat oder so. Es gibt diese, und da gibt es Studien dazu, wie viel Geld notwendig ist, wie viel Geld auch zufriedener macht und dass es dann einen stark abnehmenden Grenznutzen von jedem weiteren Euro gibt. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, möchte hier auch nicht genau darauf eingehen. Ich möchte nur hier festhalten, dass es diese Schwelle gibt, die Unterschiede macht. Aber ab dann wird der Zugewinn an Zufriedenheit, an Glücksempfinden sehr schnell deutlich geringer. Und das Problem ist, was viele Menschen haben, wenn man sich zum Beispiel definiert hat, dass man ein bestimmtes Einkommen erreichen möchte oder eine bestimmte Ersparnis auf dem Konto oder sowas. Je näher man diesem Ziel kommt, desto realistischer empfindet man es, weil man öfter sich mit der Zahl beschäftigt, weil man es vielleicht sogar visualisiert oder manifestiert, sich immer wieder in die Situation auch reinbeamt, was für die Zielerreichung eine sehr valide Strategie sein kann. Aber die Attraktion dieses Zieles, die Begeisterung dafür wird immer weniger, weil man es immer mehr normal findet und irgendwann vielleicht tatsächlich zur Realität wird. Und wenn man dann an diesem Punkt ist, dann passiert bei ganz vielen Menschen, dass man nicht damit zufrieden ist, sondern dass man sich ein nächstes Ziel setzt. Dass die Zahl des Wunschgehaltes noch höher wird. Dass die Uhr noch teurer werden soll oder die Anzüge jetzt nicht mehr von der besten Marke, sondern irgendwann handgefertigt werden sollen. Was auch immer die Dimensionen sind, in denen man sich so beschäftigt. Also die Karotte, der man hinterhergerannt ist, wird immer wieder etwas weiter nach vorne gesteckt. Und zwar nicht von anderen Menschen, sondern von uns selber. Und wenn wir etwas erreicht haben und es tatsächlich dann Realität geworden ist, dann sind wir sofort dabei, das abzugraden, um ein neues Ziel zu haben. Denn wir haben, zumindest ging das mir so und ich kenne viele Menschen, denen es genauso geht, in dem Moment, wo es passiert ist, bemerkt, dass es uns ja doch nicht zufriedener gemacht hat. So, und es ist das Einfachste zu sagen, okay, es hat halt noch nicht ganz gereicht, ich muss da noch ein bisschen nachlegen. Das Ironische daran ist, dass es oft gar nicht unsere wirklich eigenen tiefen inneren Wünsche sind, sondern dass ganz viel von äußeren Erwartungen, von sozialem Druck, mittlerweile auch durch Social Media, wo man ganz viel beeinflusst wird, in meinem Fall von eben dem Berufsumfeld. Es war, ich kann mich noch genau erinnern, wenn ich gefragt wurde damals als Junior Consultant, welchen Wagen ich mir denn bestellen sollte oder werde, dann waren eigentlich bei allen, die ich gefragt habe, immer nur drei Autos in der Auswahl. Das waren Mercedes SLK, das waren Porsche Boxster und das waren BMW Z4. Das waren die Wägen, die man in unserer Abteilung gefahren ist. So, wie ich das heute finde, tut nichts zur Sache. Ich möchte nur in dem Fall darstellen, in anderen Firmen, wenn ich mit anderen gesprochen habe, wurde über Audi gesprochen, über Golf gesprochen etc. Aber da sieht man auch, wie eben die soziale Bubble Einfluss auf diese Zufriedenheit und auf das, was man als normal empfindet oder als erstrebenswert empfindet, eben auch darstellt. Das Problem an diesem Verhalten ist, wie ich zumindest empfunden habe, dass dieses immer mehr haben wollen und immer nach höherem Streben auch gesellschaftlich sehr stark honoriert wird. Es wird in Form von Bonusprogrammen im Gehalt wird es honoriert, dass wenn man noch mehr Gas gibt, noch mehr Commitment gibt, noch mehr Arbeit investiert, das sich auch lohnen soll. Und das im Gegenteil, also im Umkehrschluss dazu, Zufriedenheit, wenn sich die denn einstellen sollte, ganz oft so in der öffentlichen Diskussion mit fehlender Ambition verwechselt und auch gleichgesetzt wird. Und versteht mich nicht falsch, diese Folge, da geht es nicht darum, seine Ambitionen über Bord zu werfen oder weniger ehrgeizig zu werden. Es ist überhaupt nichts dabei, Ziele verfolgen zu wollen, sich auch durchaus große, ambitionierte, vielleicht verrückte Ziele zu setzen. Aber die Frage ist, was ist der Treiber? Warum wollen wir dieses Ziel erreichen? Und welchen Preis müssen wir dafür bezahlen? Welche Opfer müssen wir dafür bringen? Und was sich eben sehr häufig beobachten lässt, ist, dass die Opfer, die man zahlen muss, um das nächste, das übernächste, das allernächste Level zu erreichen, immer größer werden. Und dann muss man eben in anderen Bereichen des Lebens kürzer treten. Was aber, das gibt's viele Studien dazu, was Zufriedenheit, was Glück wirklich treibt, die dann zu kurz kommen. Ich sehe, wenn ich mit Menschen spreche, ob in meinem Klientenkreis oder in anderen Gesprächen, immer wieder ein sehr ähnliches Muster, dass Menschen ein Level erreicht haben, was Einkommen betrifft, was Vermögen betrifft, was finanziellen Wohlstand betrifft, was auch Karrierestatus betrifft, wo man eigentlich sagen könnte, das reicht. So, damit darf man zufrieden sein. Und dann kommt aber vielleicht ein neues Jobangebot, die Möglichkeit, die Firma zu wechseln und in eine höhere Liga aufzusteigen, was immer die Liga in diesem Fall ist. Aber häufig ist das mit Opfern verbunden. Das kann ein Umzug in eine andere Stadt sein, sodass die Kinder die Schule wechseln müssen, den Kindergarten wechseln müssen. Es kann mit mehr Arbeit verbunden sein, weil man sich neu beweisen muss, neu einarbeiten muss in Dinge. Es kann insgesamt mit mehr Stress verbunden sein, mehr Reisetätigkeiten, was auch immer damit einhergeht. Es ist auf der einen Seite vermeintlich, kommt man in einer Zieldimension weiter nach vorne, muss aber dafür an verschiedenen Stellen einen Preis zahlen. Und dann ist natürlich sehr einfach, sich das Ganze auch schön zu reden. Ich treffe Menschen, die ihre Kinder so gut wie gar nicht sehen, weil sie abends lange arbeiten, wenn die Kinder dann schon im Bett sind, sich das Ganze aber so schön reden, dass sie sagen, ich möchte so viel Rücklagen bilden in meinem Arbeitsleben, dass ich meinen Kindern eine Eigentumswohnung übergeben kann oder eine Ersparnisse geben kann, dass sie es später mal einfacher haben sollen. So, und das ist eine gewisse Ironie, würde ich sagen, denn wenn man den Kindern das Wichtigste nimmt, wenn sie klein sind oder heranwachsend sind, und das ist Zeit, nur dafür, dass sie später mal mehr finanzielle Sicherheit haben, dann muss natürlich jeder am Ende für sich beantworten, aber ich glaube, dass da eine gewisse Unschärfe oder Unschiefe drin steckt. Und auch da wird man irgendwann bemerken, oder bemerken viele, die dann eben am Ende ihrer Karriere sind, dass für sie dieser Deal nicht aufgegangen ist, dass es sie eben nicht erfüllt, wenn sie diese Eigentümer angehäuft haben und die dann auch der Familie übergeben können, den Kindern, sondern dass sie tief bereuen, wie wenig Zeit sie in einer bestimmten Lebensphase mit ihren Kindern hatten. Und was in diesem speziellen Fall noch dazu kommt, wenn sich da irgendjemand jetzt angesprochen fühlt, ich möchte niemandem auf die Füße treten, aber ich finde diese Logik, die ich gerade skizziert habe, ist in ganz vielen Fällen auch nicht ganz ehrlich. Denn oft ist es so, dass diese Menschen dieses Argument vorwegschieben und es in so verpacken, dass es für die Familie ist oder für die finanzielle Sicherheit oder so. In Wahrheit ist es aber so, dass man den eigenen Minderwert, den fehlenden Selbstwert, eben durch äußere Erfolge, durch Beförderungen, durch Jobtitel, durch Zahlen auf dem Gehaltskonto entsprechend kompensieren möchte. Das Ganze aber in eine vermeintlich altruistische Verpackung legt und sagt, ich tue das nicht für mich, sondern ich tue das für meine Familie. Wer sich da angesprochen fühlt, einfach vielleicht diesen Hinweis als kleinen Denkanstoß nehmen und nochmal wirklich ehrlich zu sich zu sein. Und an dem Verhalten an sich muss jeder selbst wissen. Aber ich finde, dann sollte man zumindest sich selbst gegenüber, aber dann auch der eigenen Familie, den Kindern ehrlich sein und es nicht als etwas Besseres oder Ehrenhafteres verpacken, als es de facto ist. So, ich glaube, die Situation oder diese Dynamik ist jetzt hinreichend erklärt und viele Menschen finden sich da wieder, die einen etwas mehr, die anderen weniger. Die Frage ist jetzt, wie man aus so einem Hamsterrad herauskommt, dass man eine Triebfeder in sich hat, die gar nicht so sehr den eigenen Wünschen oder Vorstellungen oder Werten entspricht und trotzdem Großteile des Lebens, der gesamten Lebensplanung beeinflusst. Und das ist keine Banalität. Ich habe jetzt auch nicht innerhalb von wenigen Minuten die komplette Lösung, aber ich möchte einen Baustein aus dieser Dynamik rauspicken, der sehr, sehr hilfreich sein kann, um die Kraft aus dieser Dynamik signifikant abzumildern. Und dieser Baustein ist den sogenannten persönlichen Genugzustand zu definieren. Das klingt jetzt ein bisschen holprig, aber ich erkläre, was ich damit meine. Es gibt diesen Zustand, ab dem man von einer gewissen Sache, das kann Geld sein, das können Immobilien sein, das können Fortbewegungsmittel sein oder was es auch immer ist, was einen selber antreibt oder vermeintlich motiviert. Es gibt diesen Zustand, ab dem man nicht mehr braucht, um zufrieden zu sein. Und diesen Zustand einmal zu definieren und auch aufzuschreiben, hat ganz, ganz viele Vorteile. Und um diesen Zustand mal ein bisschen zu begreifen und zu definieren, lohnt es sich ein paar Fragen zu beantworten. Das erste, was man sich fragen könnte, ist, wie
und wo möchte ich leben? In welcher Stadt möchte ich leben? In welchem Stadtteil vielleicht? In welcher Art von Immobilie? Auf welcher Größe? Und jetzt geht es nicht darum, den kühnsten Traum zu definieren, sondern den Zustand, wo ich sage, wenn ich das habe oder hätte oder haben werde, dann bin ich zufrieden. Dann ist das für mich genug. So, welche Dinge möchte ich haben oder in meinem Umfeld haben? Welche Dinge sind mir wichtig? Welche Aktivitäten sind mir wichtig? Wie möchte ich meine Zeit, wie viel Zeit möchte ich mit Menschen, Freunde, Familie etc. verbringen? Wie lebe ich meinen Alltag? Welche finanziellen Rücklagen habe ich, die mir das Gefühl geben, dass ich ruhig schlafen kann? Und noch andere Dinge, die in deinen speziellen Kosmos reinpassen. Aber da geht es darum, diesen für mich genug Zustand zu konkretisieren und zu spezifizieren. Das Gegenteil davon ist folgendes. Der damals reichste Mann der Welt, Rockefeller, wurde mal gefragt in einem Interview, wie viel Geld für ihn genug sei. Und seine Antwort war, noch ein bisschen mehr. Und das hat er natürlich halb scherzhaft gemeint, weil er war damals sehr, sehr wohlhabend, Milliardär. Und trotzdem steckt da ein Mindset drin, dass es nie genug ist. Und das ist das Gegenteil von dem, was einem eben hilft, diesen Zustand der Zufriedenheit zu empfinden. Wichtig ist, wenn man das definiert, das muss nicht bescheiden sein. Hier geht es nicht darum, asketisch zu leben oder kleine Brötchen zu backen oder sowas. Das kann sehr, sehr ambitioniert sein. Das kann ein wunderschönes Auto sein, wenn einem das wichtig ist. Das kann eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus auf Mallorca oder was auch immer sein, wenn man das zum Leben haben möchte. Aber es sollte fix sein. Ein Zustand, der erreichbar ist. Denn was passiert, wenn man sagt, ja, ich möchte eine Ferienimmobilie haben, dann hat man irgendwann sein erstes Häuschen auf Mallorca und dann sieht man auf einmal die Villa vom Nachbarn und dann sagt man, okay, wenn ich noch einen Pool dazu hätte. Und ihr versteht das Spiel. Also, ideal sollte es ein fixer Zustand sein, der klar definiert ist. Und es sollten auch die eigenen Ansprüche sein. Wenn man diese mentale Übung mal durchläuft, dann hilft es sehr, in sich zu gucken und nicht zu überlegen, was könnte das für meine Freunde sein, wie kann ich die beeindrucken oder wie kann ich meine Eltern beeindrucken oder wer auch immer ein Umfeld ist, auf das man guckt. Und wenn man diesen Zustand darauf hinarbeitet, dann ist es ein sehr konkretes Projekt. Aber wenn man es dann einmal geschafft hat und diesen Zustand wirklich erreicht hat, dann passiert etwas sehr, sehr Schönes. Wir können nämlich aufhören, diese Dinge weiter zu verfolgen und alles dafür zu tun, hier besser zu werden und noch höher und noch schneller zu werden. Wir haben in die Karotte reingebissen und was dann passiert ist, wir können die Energie, die Zeit und alles, was damit einhergeht, auch für andere Dinge verwenden. Denn wir beobachten doch immer wieder, wenn Menschen von, und es sind jetzt gegriffene Zahlen, die können für den einen zu hoch, für den anderen zu niedrig sein, aber wenn ein Manager, der 200.000 Euro im Jahr verdient und damit mit seiner Familie wunderbar klarkommt, wenn er eine neue Position annimmt und vielleicht 50 oder 100.000 mehr verdient, und sich das schönredet, dass er dann entspannter sein kann etc. So, aber dann den Preis zahlt, dass er noch weniger zum Sport kommt, dass er weniger schläft, weil er sich spätabends noch mit neuen Dingen beschäftigen muss etc. Wenn er viel seltener seine Freunde sieht, seinen Urlaub verschiebt, seinen Hobbys nicht mehr nachgehen kann, dann ist das etwas, was für viele unterm Strich nicht mehr Zufriedenheit bringt. Von daher, wenn man definiert, was gut genug für mich ist, dann ist es ein Zustand, der einem Ruhe gibt. Und das heißt nicht, dass man ab dann nicht mehr weiter an diesen Themen arbeiten kann. Man kann nach wie vor ehrgeizig sein. Aber es passiert nicht mehr aus einem Gefühl des Mangels heraus, sondern aus einem Gefühl der Fülle, der Dankbarkeit, des Angekommenseins einfach aus einer ganz anderen Emotion heraus. Und dann kann man sich nämlich auch auf andere Bereiche fokussieren, die einem im Gegenzug zu diesen äußeren Errungenschaften eben nicht das Gefühl gibt, gut genug zu sein. Denen kann man sich dann auch mit einer viel höheren Priorität entsprechend widmen. Um das nochmal klarzustellen, wir können im Leben alles erreichen. Aber wenn wir diesen für mich genug Zustand nie wirklich definiert haben, dann kann es passieren, dass wir es nicht mal bemerken, wenn wir diesen Zustand erreicht haben. Und so rennen wir immer weiter, gehetzt, 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 ohne dass es tatsächlich notwendig ist. So. Die Grundidee ist klar, diesen für mich genug Zustand, die Vorteile daraus in der Umsetzung, würde ich ganz klar empfehlen, das Folgende zu tun. Jetzt nicht einfach nur zuhören, irgendwann auf Stopp drücken und sagen, verstanden ist eine ganz nette Idee, jetzt höre ich mir den nächsten Podcast an oder lest das nächste Buch, sondern setzt euch bitte für 5 oder 10 Minuten hin, nehmt euch ein weißes Blatt Papier und schreibt es auf. Diese Ziellinie muss fixiert werden, denn sonst, egal wie schnell wir rennen, wird diese Ziellinie immer wieder ein Stück nach vorne. Sie wird durch Einflüsse von anderen, durch Meinungen von anderen, durch Bilder auf dem Handy immer wieder weiter in die Ferne gerückt. Und das ist dieser Zustand, der uns müde macht, der uns ausbrennen lässt und uns ein ganzes Leben lang der Zufriedenheit hinterherrennen lässt, die wir schon viel früher haben könnten. Denk nochmal dran, keine Goldmedaille der Welt, keine Beförderung, kein Auto, keine Uhr, kein gar nichts wird es schaffen, dass wir uns gut genug fühlen, wenn wir uns ohne diese Dinge nicht schon gut genug fühlen.
Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da 2-mal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wenn ihr noch mehr Auf- und Ab-Episoden wollt, einfach nach unten scrollen. Wir haben sehr viele spannende Episoden mit anderen Gästen zu anderen Themen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche auch wieder hören. Bis dann. Macht's gut, Leute.